Herzlichst willkommen zur fünften Ausgabe Tischlein deck dich. Ich freue mich, dass ich schon wieder hier bin am Mikrofon und der Grund ist ganz einfach, dass ich nicht widerstehen konnte und nach der letzten Aufnahme gefühlt habe, dass es wie eine Sucht ist zu podcasten und dem möchte ich mich nicht länger entziehen. Diese Freude kann ich mir nicht länger vorenthalten und deshalb will ich hier gleich weiter loslegen und weitermachen. Zur Einstimmung dachte ich mir, naja, die Liebe ist ein großes Thema, ein weites Feld. Deshalb heute mal was Leichteres. Politik, die Niederungen der Tagespolitik, die dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen, auch wenn es teilweise etwas langweilig scheinen mag. Aber Politisierung, das haben wir ja gesehen, das ist sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Gerade für unsere Generation, die diesen Gedanken gar nicht mehr wirklich denken kann, dass es überhaupt noch Politik geben könnte oder dass man die Verhältnisse ändern könnte, dass man überhaupt darüber nachdenken könnte, in welcher Welt wir leben und welche Bedingungen davor herrschen und warum und wieso und wem die zugutekommen, wer hat das geschaffen und überhaupt. Und genau, das ist der Anfang von politischem Denken. Und hier möchte ich jetzt einen Text mal ein bisschen behandeln von Paul Steinhardt, Makroskop. Das heißt, wir gehen hier zurück an die Anfänge dieses Podcasts. Damals in Griechenland noch habe ich ja die Pionierfolge aufgenommen. Und da ging es ja auch schon um Texte von Paul Steinhardt und Texte auf Makroskop. Jetzt kehre ich hier zurück zum Ursprung und behandle den Text Der große Coup der AfD, der jetzt über die Wahl in Thüringen geht. Steinhardt nimmt da eben ein bisschen eine distanzierte Position ein zu dieser ganzen Hysterie, die da folgte, wenn da die Rede war vom Dammbruch, der geschehen ist, weil die AfD jetzt eben den Ministerpräsidenten mitgewählt hat. Kurz nochmal zur Einordnung. In Thüringen gab es eine Wahl. Es gab keine weitere Mehrheit für Rot-Rot-Grün, die bisher regiert hatten. Also Bodo Ramelow konnte nicht allein weiter regieren. Dann wollte er sich eben trotzdem zum Ministerpräsidenten wählen lassen, was eben gegangen wäre, auch wenn er nicht die absolute Mehrheit hatte. Aber im dritten Wahlgang reicht dann ja auch die relative Mehrheit und das hat dann aber nicht funktioniert, weil sich ein FDP-Mann gedacht hat, ach, ich würde doch auch gern mal Ministerpräsident werden, hat sich aufgestellt und hat eben gedacht, na gut, die FDP wird mich wählen, die CDU wird mich wählen, aber die AfD, die würde mich doch nicht wählen, weil die haben ja ihren eigenen Kandidaten, aber stellte sich raus, die AfD hatte das Ganze natürlich nur als Manöver eingefädelt, hatte ihren eigenen Kandidaten aufgestellt für den dritten Wahlgang, einen AfD-Kandidaten, also für das Amt des Ministerpräsidenten. Den hat dann aber kein einziger AfD-Abgeordneter gewählt. Das heißt, alle AfD-Abgeordneten haben auch für Kemmerich, den FDP-Mann, gestimmt, alle CDU-Leute, alle FDP-Leute. Und damit war eben diese unheilige Allianz gebildet aus CDU, FDP, AfD. Und Kemmerich war zum Ministerpräsident gewählt worden. Jetzt kommen dann solche ein bisschen schrägen, hysterischen Vergleiche von der linken Seite. Zum Beispiel zitiert hier der Text Benjamin Immanuel Hoff, ein Chef der Thüringer Staatskanzlei von den Linken, der sagt, Sie müssen damit leben, ein Ministerpräsident von Gnaden derjenigen zu sein, die Liberale, Bürgerliche, Linke und Millionen weitere in Buchenwald und anderswo ermordet haben. Das ist natürlich grober Quatsch, weil man mag es ja so sehen, dass die AfD in der Nachfolge der NSDAP steht, dass sie tatsächlich auch völkische, nationalsozialistische Positionen vertritt. Gerade der Thüringer Flügel ist da ja ganz vorne mit dabei, das ist überhaupt nicht zu leugnen, aber trotzdem ist die AfD von heute und die Leute, die da drin sind, natürlich nicht verantwortlich für die Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg, die damals von den Nazis verübt wurden. Man kann ihnen vorwerfen, die gleiche Ideologie zu verfolgen, aber dass sie jetzt schuld sein sollen oder dass jetzt CDU und FDP damit leben müssen, irgendwie von Leuten gewählt zu sein, die Millionen Leute auf dem Gewissen haben, das ist natürlich Quatsch. Und das prangert Steinhardt hier zu Recht an und verweist darauf, damit auf die Hysterie, die ganze Diskussion angenommen hatte. Man muss sich dann ja auch mal überlegen, was ist denn passiert, Kemmerich? Die FDP wollte es zuerst nicht einsehen. Sie haben sich gedacht, jetzt haben wir hier doch diese schöne Beute gemacht. Warum sollen wir uns das entgehen lassen? Aber zurückpfeifen konnte sie am Ende nur Mutti, Merkel aus Afrika sogar. Selbst wenn sie in Afrika also unterwegs ist, hat sie da noch mehr Macht und Einfluss auf das Geschehen im Lande als zum Beispiel die Parteichefin Kramp-Karrenbauer, die dann ja auch zurückgetreten ist in der Folge. Aber Merkel sagte dann eben einen ganz erstaunlichen Satz, weil sie davon redete, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Und das muss man sich jetzt schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben ja eine demokratische Wahl und dann wird gesagt von der Bundeskanzlerin, also von einer Person, die selbst ein Amt in der Exekutive ausübt, also nicht irgendjemand, der vielleicht so eine repräsentative Funktion hätte wie der Bundespräsident, der so ein bisschen über den Dingen schwebt, sondern tatsächlich von der Kanzlerin wird gesagt, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden, also eine demokratische Wahl einfach rückgängig machen. Ich meine, klar kann man das nicht gut finden, wenn die AfD da entscheidende Stimmen mitgeliefert hat dafür, dass dieser Typ jetzt gewählt wurde, aber es gibt nun mal diese Prozedur und ja, wenn die das für einen guten Plan hielten, die FDP mit 5%, mit sage und schreibe einer Fraktion von 5% im Thüringer Landtag, also sich damit zum Ministerpräsidenten zu wählen lassen, dann könnte man auch sagen, gut, dann probiert's doch und schaut, wie weit ihr kommt, aber wir wollen jetzt nicht gleich wieder den Vorschub leisten, die meinen, das Volk, man würde sowieso nicht auf das Volk hören, so könnte man ja die mit den AfD-Populismus zusammenfassen, wenn sie sagen, naja, es ist ja klar, wenn das Volk gesprochen hat jetzt, dass eben diese bürgerlich-rechte Regierung wollen, dann muss das rückgängig gemacht werden, weil es eben nicht in den linksgrünen Konsens unseres Landes passt. Und so solchen Gedanken leistet man natürlich Vorschub, wenn man sagt, wir müssen das jetzt rückgängig machen. Und dann sagt Sigmar Gabriel, mit diesem Machtwort habe Angela Merkel die Ehre Deutschlands gerettet. Dann führt Steinhardt an, gut, wenn man jetzt auch so Vorschläge hört von einer überparteilichen Expertenregierung, die dann stattdessen statt also der Kemmerich-Regierung eingesetzt werden soll, dann muss jedem Demokraten Angst und Bange werden. Und das ist ja zu Recht, eine Expertenregierung, das kann natürlich nicht die Lösung sein. Das ist ja wirklich die Lösung, die wir den Südstaaten, den südeuropäischen Staaten so gerne aufdrücken würden oder auch getan haben in Griechenland, wo wir sagen, naja, die Leute sind halt zu blöd, um richtig zu wählen. Wir müssen jetzt die Experten ranlassen, denn die werden das schon mal ganz marktkonform da regeln. Also das ist natürlich ganz klar noch schlimmer als ein FDP-Ministerpräsident, der von der AfD gewählt wird, wenn jetzt hier eine völlig undemokratische Regierung eingesetzt werde. Aber wir wollen uns nicht zu sehr mit der Tagespolitik aufhalten, denn Steinhardt führt seine Überlegungen dann noch weiter aus. Konservativer Neoliberalismus hat er dann hier einen Abschnitt überschrieben. Und da trägt er erstmal vor aus einem Buch von einem konservativen Vordenker namens Armin Mohler, der eben sagte, die Gleichsetzung von, also zunächst mal geht es eben in dieser ganzen Auseinandersetzung ja darum, dass die CDU, haben gesagt, ja, wir wollen ja weder mit Linksextremen und oder mit Rechtsextremen koalieren, also weder mit Linken noch mit AfD. Und jetzt geht es um die Frage, ist links und liberal das Gleiche oder ist es was anderes? Und dieser konservative Vordenker meinte eben, nein, mit einem Linken kann er sich unter Umständen noch verständigen, denn nur zu oft habe er eine Teilwahrheit für sich. Aber mit dem Liberalen könne es keine Verständigung geben, weil sie mit ihrem Konstrukt des autonomen Individuums faktisch abstreiten, dass jeder Mensch in einem Lebenszusammenhang steht, von dem aus er denkt und reagiert. Das ist wirklich ein sehr starker Satz, finde ich, der den gängigen Zeitgeist sehr gut zusammenfasst. Also die einfachste, banalste Wahrheit, dass wir alle Menschen sind in einem Lebenszusammenhang und dass wir nicht einfach nur aus uns selbst heraus agieren, sondern beeinflusst werden von anderen Menschen in unseren Gedanken und Aktionen. Diesen einfachen Grundgedanken negiert der Liberalismus einfach mal komplett und sagt, ja, das Individuum, das ist doch für sich, das ist doch das Einzige. Und dieser Konservative sagt eben, ja, deshalb mag er sich da gar nicht mehr oder kann sich nicht mehr verständigen mit den Liberalen, wohingegen mit den Linken er vielleicht gewisse Differenzen, Streitpunkte hat, aber am Ende ist doch eine Diskussion auch möglich und man kann zumindest diskutieren, weil man eben diese gemeinsame Grundlage hat, dass es die Gesellschaft gibt und wie die dann gestaltet werden soll, ist eben der Streitpunkt. Jetzt ist es aber so, dass links und liberal nicht grundsätzlich ein Widerspruch sind, sondern Steinhardt schreibt hier, bei den Linken hatte der politische Liberalismus immer schon eine Heimstatt, was sich zum Beispiel in solchen Begriffen wie Emanzipation ausdrückt. Also Emanzipation, da denkt man an die Emanzipation der Frauen oder der Arbeiter. Das heißt eben alles vom Individuum aus gedacht, sagen wir jetzt, es wäre doch schön, wenn das Individuum sich da ein paar mehr Rechte und Freiheiten herausnehmen könnte oder sich emanzipieren kann von solchen Rollenmodellen, also von den alten archaischen Modellen, die den Frauen da aufgedrückt wurden. Oder wenn die Arbeiter sich emanzipieren können und sich ein paar Rechte erkämpfen können, Streikrechte oder was Arbeitszeiten betrifft. Und das ist eben alles aber auch vom Individuum aus gedacht, also vom liberalen Individuum. Und deshalb sind links und liberal da kein unbestimmter Widerspruch. Das ist aber dann eben der Punkt, wenn man sich Linke oder Grüne heute anschaut, dass die nicht mehr richtig wahrnehmen können, dass eine Emanzipation der Arbeiter zum Beispiel ja nur zu machen ist mit einem starken Staat, der dann wirklich eingreift und steuernd zum Beispiel einen Mindestlohn setzt, Grenzen setzt, Steuern erhebt, nicht nur Steuern abschafft. Das kann eben dann auch nicht mehr so richtig wahrgenommen werden in diesem Zeitgeist, weil halt auch die Linken wirklich schon gefangen sind im Liberalismus und eigentlich nur noch vom Individuum aus denken können. Das heißt, dieser Satz des konservativen Vordenkers Mohler, ja, der ist heute so ein bisschen sinnlos, weil es keinen wirklichen Unterschied mehr gibt zwischen. Und es gibt nicht mehr so wirklich den Unterschied oder die Grenze, wo jetzt Liberalismus in Linksliberalismus übergeht. Dann aber, was macht jetzt den Konservativen aus? Dem Konservativen ist das Wichtigste der Kampf gegen die von den Linken betriebene Gleichmacherei. Das heißt, der Konservative geht davon aus, es gibt im Naturzustand eine gewisse Ungleichheit und die muss eben aufrechterhalten werden, weil das ja von Gott gewollt ist quasi. Wenn wir alle ungleich sind, ungleich aussehen, der eine ist attraktiver, der andere klüger, das ist so wie Wellbeck, wo ich im letzten Podcast das angesprochen habe, das Koordinatensystem von Wellbeck oder in dem Gedicht, wo er von dem transparenten Konsens redet, der definiert wird von unseren Zellen, von unseren Gesichtern, dann kommt dann ja zum Ausdruck, klar sind wir alle ungleich und es gibt eben manche, die mehr bevorzugt wurden als andere von der Natur. Und deshalb dürfen wir diese Ungleichheit ja auch nicht dann einfach hinwegfegen durch die Politik und sowas wie einen Kommunismus einführen oder ein System, wo jeder gleich viel verdienen würde, das wäre natürlich schlecht, so die konservative Sichtweise. Ich habe mir dazu den Gedanken gemacht, dass es beim Konservativen also sozusagen eine Sehnsucht nach dem Sozialen gibt. Also er sagt, ja, wir sind alle ungleich und ich bin jetzt vielleicht schöner als du oder klüger und kann dadurch mehr verdienen, kann bessere Ideen haben oder bessere Handwerker sein. Und aber letztlich ist eben diese Fixierung aufs Ich absolut unbefriedigend. Und das merkt der Konservative. Er merkt, dass das nicht so wirklich das ist, was den Menschen auf lange Sicht glücklich machen kann oder was seiner Natur entspricht, dass er nur versucht, sich selbst einzuordnen, sich selbst zu optimieren und darin aufzugehen und sich daran aufzurichten, wie gut er jetzt ist oder wie gut seine einzelnen Merkmale im Vergleich sind zu seinen Mitmenschen. Also er hat diese Sehnsucht nach dem Sozialen und nach dem Vergleich, eben nach dieser Ungleichheit. Und da dachte ich, ja, das deutet dann eben darauf hin, dass dieses Ich allein ja nicht genug sein kann und dass darin schon angelegt ist. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwo hinkommen zu einer Verbindung zu den anderen, auch wenn es in so einer negativen Form ist, wo es immer nur einen Wettlauf gibt, eine Konkurrenz, aber immerhin gibt es diesen Gedanken, dass das Soziale irgendwie eine Bedeutung hat. Dann führt Steinhardt aus, wie eigentlich die Anfänge der CDU waren. Er sagt, es war eine ganz schön amorphe Partei, also formlos. Sie stand eigentlich für nichts, so wie heute, außer eben für den Willen, an der Macht zu bleiben. Und sie war von Anfang an eine wirtschaftsliberale Partei. Aber eben nicht so sehr, weil sie daran glaubte, wie die FDP das meint, daran zu glauben, sondern weil sie das pragmatisch sah und folgte eben den gängigen liberalen Wirtschaftstheorien, die sich dann so langsam nach und nach etablierten. Dem folgte man, aber dann hatten sie auch haben auch nicht gezögert, diese Grundsätze wieder über Bord zu werfen, wenn es gerade opportun war, wenn es gerade mal doch für die Unternehmen vielleicht besser war, die nicht so sehr auf die wirtschaftsliberalen Theorien zu hören. Es geht dann um die Frage, wie ist das zu verstehen, diese Annäherung von CDU und SPD heutzutage. Es wird ja immer gesagt, die CDU sei nach links gerückt, aber in Wirklichkeit ist es ja einfach eine Annäherung der beiden Parteien. Die SPD ist ja auch immer mehr hin zum Wirtschaftsliberalismus gerückt. Mit den Schröder-Reformen hat man es ja deutlich gesehen, dass da kaum noch ein Blatt Papier zwischen die beiden Parteien passt, beziehungsweise die SPD hier sogar deutlich wirtschaftsliberalere Programme umsetzte als die CDU, das davor sich getraut hat. Wir befinden uns heute also in einer durch und durch globalisierten Welt, in der sich der Liberalismus auf ganzer Linie durchgesetzt hat. Und es ist jetzt das Zeitalter des schrankenlosen Anything Goes, der Flucht aus allen Bindungen. Und das ist natürlich irgendwie ein Widerspruch zu den Idealen des Konservativen. Denn klar ist er auf diesen Zug des Liberalismus, des Wirtschaftsliberalismus aufgesprungen, aber jetzt führt er eben zu dieser globalisierten Welt, in der alle Bindungen aufgelöst sind, in der die Familie der einzige Anker vielleicht noch war, aber sich dann auch nach und nach auflöst. Und ja, was ist dann die Antwort des Konservatismus? Jedenfalls sehen wir ja, wie auch schon im letzten Podcast gesagt, dass dann bei unserer Generation dieses Bedürfnis nach Stabilität wieder zurückkommt als Korrektiv. Das heißt, das Pendel schlägt dann eben wieder in die andere Richtung aus, wenn wir jetzt hier auf der politischen Ebene dazu getrimmt werden, Individuen zu sein, die möglichst keine Bindungen mehr haben, die völlig flexibel sind, dann wollen wir im Privaten doch wieder feste Rituale und feste Lebenspartner. Ich finde dann, schreibt Steinhardt hier einen erstaunlichen oder einen sehr klarsichtigen Satz. Die AfD redet ja immer davon, dass es ein linkes Parteienkartell gebe oder auch Medienkartell. Das ist alles ein abgekartetes Spiel. Das sind ja alles die Blockparteien, eigentlich alle außer der AfD. Und dann geht Steinhardt hier so weit zu sagen, ja, eigentlich hat die AfD recht, aber man muss nur den Begriff links durch liberal ersetzen. Dann kommen wir der Wahrheit ein Stück näher, weil alle diese Parteien von Linken, Grünen bis zur CDU sind natürlich tief geprägt von diesem Liberalismus. Zum einen der Wirtschaftsliberalismus, der verstärkt bei der CDU anzutreffen ist, und dann der politische Liberalismus, das heißt die Einsetzung für homosexuellen Rechte, die Rechte des Individuums, das jetzt alles tun und lassen können soll, was es will, jeden lieben, völlig egal. Das ist eben politischer Liberalismus, und das andere ist Wirtschaftsliberalismus, der eher bei der FDP zu finden ist. Die CDU tut sich ein bisschen schwerer mit dem politischen Liberalismus, die Linke tut sich schwerer mit dem Wirtschaftsliberalismus, aber letztendlich haben sie beide dieses Grundgerüst, diese Grundideologie schon eigentlich verinnerlicht, und es gibt da nicht so wahnsinnig große Differenzen. Und ich finde, das ist ein spannender Gedanke zu sagen, ja, die AfD hat recht, es gibt da tatsächlich ein Parteienkartell, aber ein liberales Parteienkartell. Dann kommen wir zum Schluss des Textes, der jetzt die Folgerung aus dieser Feststellung zieht. Also wenn wir sagen, da gibt es dieses Kartell, dieses liberale Kartell, aber irgendwie passt das dann ja nicht zur Stimmung in der Bevölkerung. In der Bevölkerung werden ja zumindest nicht in diesem Ausmaß nur so liberale Positionen vertreten. Wir haben ja die Gegenbewegung angesprochen. Wir Jungen sehnen uns nach verlässlichen Bindungen. Da stellt Steinhardt die Frage, oder er stellt fest, wenn nun die Bürger zunehmend konservative Positionen vertreten, alle Parteien aber mehr oder weniger sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftspolitisch neoliberale Position, dann stellt das eine Partei wie die CDU, die Volkspartei sein will, vor ein ernstes Problem. Und dazu meint er zum Beispiel zu dem Gedankenexperiment, was würde passieren, wenn Friedrich Merz jetzt Kanzlerkandidat würde der CDU. Also Friedrich Merz kommt natürlich aus dem tief wirtschaftsliberalen Flügel der CDU, sozusagen ein FDP-Mann im schwarzen Mantel. Aber ja, da stellt Steinhardt einfach die Frage, wäre das dann wirklich so eine tragfähige Strategie für die CDU? Weil es gibt eben diese konservative Wählerbasis, und es ist halt die Frage, ob die sich so leicht täuschen lassen werden. Er schreibt hier, der konservative Wähler durchschaut, dass hinter den für sie wohlklingenden Begriffen keine inhaltliche Substanz steht. Und gleichzeitig der liberale Wähler fürchtet sich vor einem vermeintlichen Rechtsruck. Also klar, Merz ist durch und durch Wirtschaftsliberaler, aber die Wirtschaftsliberalen, die von ihm angesprochen werden, die fürchten sich vielleicht vor dem Rechtsruck, der durch ihn auch kommen könnte, durch seine Annäherung an die AfD. Aber gleichzeitig, das größere Problem sind ja die Konservativen für die CDU, die, ja, die, wie Steinhardt meint, vielleicht den Schwindel durchschauen könnten und sagen könnten, okay, das ist alles so wischiwaschi. In Wirklichkeit geht es jedoch nur darum, wirtschaftsliberale Positionen durchzusetzen, ein bisschen Politik für die Konzerne zu machen. Und was wir hier tatsächlich an Gesellschaftspolitik, an konservativer Politik haben, das finden wir da nicht mehr in dieser Partei. Das ist denen anscheinend auch egal geworden. Und das, glaube ich, kann schon passieren, dass das zunehmend die Wählerschaft der CDU so wahrnimmt. Ja, Und darin liegt dann natürlich ein Problem. Die Frage ist, wohin wandern sie dann, wenn es bisher nur die AfD als Alternative gibt? Das ist ja das Problem, das Steinhardt hier anspricht und das man diskutieren muss. Das war dann soweit die Essenz dieses Artikels, den ich schon ganz bemerkenswert finde. Ja, vor allem diese Feststellung, dass es vielleicht tatsächlich noch so eine konservative Strömung in der Gesellschaft geben könnte, auch wenn gerade ich durch die ganze Lektüre von Welbeck und Konsorten immer an dieser Vorstellung hänge, die Gesellschaft ist so durch und durch liberal oder neoliberal geprägt. Aber letztlich sind das vielleicht nur die Parteien oder es hat sich nur so entwickelt, dass eine gewisse mediale oder politische Elite sich daran orientiert, an diesem Liberalismus, und dass konservative Positionen nicht unbedingt abnehmen in der Beliebtheit in der Bevölkerung. Ein Begriff aus dem Text fand ich noch ganz interessant, denn da am Anfang, als es darum ging, wie die CDU sich etabliert hat in der Nachkriegszeit, meinte er, ihm war eigentlich alles egal, außer sich im Just-Milieu zu halten. Was ist dieses Just-Milieu? Ich weiß nicht, aber es klingt interessant und hat sowas Selbstgefälliges, also just, gerecht. Das heißt, ein Milieu, das von sich selbst glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen. Da denke ich so an Professoren, an die gehobene Mittelschicht, vielleicht an Beamte. So ein Milieu, sagt Steinhardt, das ist wirklich die Kernwählerschaft oder die Wählerschaft, die der CDU immer am wichtigsten war. Naja, das war es dann aber auch von diesem Text und jetzt will ich hier weitermachen. Am besten lese ich hier ein Gedicht vor, das mir da letztens in die Hände gefallen ist. Wobei, jetzt habe ich es gerade nicht zur Hand. Deshalb mache ich erstmal weiter mit ein paar Überlegungen aus Robert Fallers Büchern. Da fand ich einen interessanten Punkt, den der Faller da anspricht. Es gab diese sexuelle Befreiung der 68er. Emanzipation, wie Steinhardt gerade meinte. Sexuelle Emanzipation. Was heißt das? Das heißt, dass es früher Rollenbilder gab, an denen wir uns orientiert haben. So und so hat sich der Mann zu verhalten und die Frau. Und dann sind die 68er gekommen und haben gesagt, das brauchen wir alles nicht mehr, davon können wir uns lösen. Wir können doch jeder so machen, wie er will. Ja, jeder, wie er will, das ist so die Grundformel, auf die man sich heute wirklich im Handumdrehen einigen kann. Damit ist jeder bedient, jeder ist einverstanden. Ja, das ist die Lösung, jeder so, wie er will. Und so eben die Idee der 68er, jetzt kann ja jeder Sex haben, so wie er will und muss sich dabei nicht mehr an irgendwelchen Normen orientieren. Da sagt Faller, das ist ein schwerwiegender Irrtum, weil zum Beispiel früher haben sich die Leute geschämt vielleicht für gewisse Verhaltensweisen beim Sex oder haben es gab eben diese gesellschaftliche Tabuisierung und dann hat man sich vielleicht ein bisschen geschämt, wenn man da eine gewisse Situation dann im Privatleben erfahren hat. Und was ist aber heute so, wenn wir den Leuten sagen, ihr sollt doch nur so sein, wie ihr selbst, lebt einfach eure Bedürfnisse aus. Und wenn dann aber beim Sex trotzdem die Scham dazukommt und man trotzdem feststellt, oh verdammt, hier, das ist mir irgendwie unangenehm oder das, dann passiert laut Faller Folgendes, dass man sich verachtet, man schämt sich, dass man sich schämt. Das heißt, man schämt sich nicht nur einfach so, weil das jetzt eben irgendwie was ist, was man, worüber man nicht reden würde mit anderen, was man unter den Teppich kehren will, die Sexualität, sondern nee, die Sexualität will man doch gerade ausleben und zeigen und sagen, ja, ich lebe mich hier wirklich voll aus im Bett und mache nur, was mir passt, aber dann kommt eben die Scham dazwischen und man schämt sich, sich dann noch zu schämen. Und ja, das zeigt so ein bisschen das Paradox, in dem wir da stecken. Eine andere kluge Beobachtung von Pfaller: Was sehen wir da heute in den Diskos, in den Diskotheken am Wochenende? Da tanzen die Leute, aber sie tanzen halt ohne sich zu berühren. Also jeder tanzt so einzeln für sich. Klar kann man sich irgendwie, gibt es auch irgendwie Versuche der Kontaktaufnahme, da ist dann alles schon so obszön, da ist dann alles schon so übertrieben, sich an eine andere Person irgendwie ranzurobben oder sie einfach zu betatschen. Und die Norm ist dann eben doch, dass jeder für sich so alleine tanzt und das ist dann halt wirklich das Resultat dieser sexuellen Revolution, dass jetzt jeder für sich allein bleibt und sagt, okay, ich könnte ja, aber es gibt halt leider keine Aufforderung mehr, keine gesellschaftliche Norm mehr, die uns sagt, jetzt tanz und jetzt berühr dabei auch den anderen und es ist jetzt in diesem Moment erlaubt, was sonst nicht erlaubt wäre, eine wildfremde Person des anderen Geschlechts einfach so zu berühren. Aber hier beim Tanzen gebietet das sozusagen die gesellschaftliche Norm. Und hier musst du das tun und dann tu es und dann verspürst du dabei Lust und nur dadurch Lust, dass die Gesellschaft dir das vorgeschrieben hat und dir dieses Geschenk gemacht hat durch gewisse Verhaltensweisen, die eben so einkodiert sind, die halt so bestehen und die man dann halt so nachahmen kann. Das fällt dann alles weg heute. Wir sind da in den Diskos, die laut Wellbeck dann eben auch nur schon ein Vorort der Hölle sind, wo sich ein paar Halbstarke recken und ja, aber sich ja letztlich nur darin vergewissern, dass sie eben jetzt keinen Sex bekommen, eben, dass sie dann doch scheitern und irgendwie, ja, dass dann doch jeder für sich bleibt. Und Pfaller meint, da sehen wir dann aber zum Beispiel beim Opernball, sehen wir, dass die Leute eng umschlungen tanzen. Und das sind dann die Konservativen und führt uns zu dem Paradox, dass diejenigen, die sich für befreit und emanzipiert halten, gar nicht mehr fähig sind zum körperlichen Kontakt beim Tanzen, während diejenigen, die sich für konservativ halten, also die, denen man nachsagt, die sind doch verstockt und die schämen sich, da kommt genau diese Scham erster Stufe zum Tragen, die würden sich doch schämen für solche erotischen Handlungen, aber die können es eben tun, weil sie in dem Moment, wo sie beim Opernball sind, einer gesellschaftlichen Norm gehorchen und nicht einfach tun, ja, jeder für sich, jeder halt, was er will, jeder halt, so wie er es gerade spürt, nee, dann, das geht nicht, das funktioniert nicht, sondern es gibt diese Vorgaben des Opernballs und in diesem Moment muss man halt daran teilnehmen, ja, sonst ist man ausgeschlossen, man muss, ob man will oder nicht und dann muss sich ja keiner dem Vorwurf aussetzen, da tatsächlich eine Avance zu machen, indem er mit einer Frau tanzt, sondern es ist halt das, was ganz normal passiert an diesem Abend. Soweit dazu zum Tanzen. Dann stellt Pfaller weiter fest, worum es den 68ern auch ging, ist also Emanzipation. Wir kehren zurück zu diesem Begriff. Emanzipation bedeutet auch, dass wir sagen, diese ganzen Rollen, die da kommen, die uns da vorgeschrieben werden sollen oder die also Tradition sind, die lehnen wir ab. Wir wollen in keine Rolle mehr stecken, sondern nur noch in uns selbst sein, in uns selbst völlig aufgehen. Aber das führt ins Verderben, weil dann finden wir halt nie die richtige Rolle. Also klar können wir die Rollen einfach ablehnen, können einfach sagen, nee, das bin ja nicht ich. Derjenige, der da jetzt irgendwie tanzen soll beim Opernball, das ist überhaupt nicht konform mit meinen Vorstellungen. Aber dann suchen wir halt immer weiter, was ist die perfekte Rolle für uns hier oder da, oder da kommen wir nie zu einer Antwort. Das heißt, laut Pfarrer verhindert das Suchen nach der richtigen Rolle, dass wir überhaupt jemals anfangen können, in eine Rolle anzukommen und die Rolle zu spielen. Und er macht ein Argument, das irgendwie auf einen griechischen Philosophen zurückgeht, ich glaube Epikur, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls sagt er, es ist doch viel wichtiger, deine Rolle gut zu spielen, als die richtige Rolle zu haben. Also völlig egal, vielleicht hat man eine falsche Rolle, aber es geht darum, sie richtig zu spielen. Und darin steckt die Lust. Eine Rolle, die vielleicht von außen kommt und von der Gesellschaft, könnte man sagen, aufgedrückt wird einem. Aber das ist doch egal in dem Moment. Du kannst ja gut spielen, du kannst ja Mühe geben. Ich habe da... vielleicht könnte man auch sagen, jeder Style ist cool, solange du ihn lebst. Sowas habe ich mal in einer Disco gehört von einem DJ, der, glaube ich, Anal hieß. Aber ich glaube nur, dass das davor kam. Und das fand ich einen beeindruckenden Satz. Das heißt, dieser Musiker macht es da auch zu seiner Philosophie, dass er sagt, Leute, wartet doch nicht darauf, dass ihr den richtigen Style für euch findet, dass ihr immer wieder neu definiert, was bin denn ich, was macht denn mich aus, was ist für mich so lustvoll, sondern nimmt einfach an, okay, das ist jetzt halt so, wie es ist, und ich will das einfach nur gut spielen, ich will einfach nur meine Rolle gut spielen. Dann ein wiederkehrendes Thema für Pfarrer ist dieser Unterschied zwischen Lust und Selbstachtung. Heute sagt er, lehnen wir die Lust sozusagen ab. Also wir glauben, dass wir in einer so lustfixierten Gesellschaft leben, in einer Spaßgesellschaft. In Wirklichkeit leben wir in einer asketischen Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, die darauf gründet, dass man sich selbst achtet und dass man sich selbst unter Kontrolle hat. Dass man also sagt, ja, ich kann auf dieses oder jenes verzichten und dafür achte ich mich und das ist mir wichtiger als die Lust, die es mir bereiten würde, dies oder jenes zu haben. Sehr gut sichtbar wird das zum Beispiel an dem Satz von Heinz Strunk, so ein Comedian und Autor. Ich glaube, der war es, der gesagt hat, nichts schmeckt so gut, wie sich Dünnsein anfühlt. Dann kommt diese Askese zum Ausdruck, die ja tatsächlich der Kern unserer Gesellschaft ist. Also es ist natürlich so, dass es gewisse Schönheitsvorbilder gibt und dass Dünnsein hier in unserer heutigen Zeit das Höchste ist, das Höchste, was man erreichen kann und dass einem das natürlich viel wichtiger ist oder einfach viel mehr Lust sozusagen verschafft, wenn man es schafft, dünn zu sein oder abzunehmen und mal auf Essen zu verzichten, weil man durch die Dünnheit dann ja auch sexuelles Potenzial gewinnt. Das heißt, der Marktwert steigt, man wird attraktiver und das ist es, was uns heute so befriedigt. Das ist diese Selbstachtung, auf die Pfarrer immer wieder zurückkommt. Und die Lust am Essen ist uns dann nicht mehr so wichtig, genauso wenig wie die Lust am Sex. Es ist die Selbstachtung, nach der wir streben. Ich glaube, damit bin ich noch lange nicht am Ende von Pfarrers Thesen angelangt, aber das, finde ich, hat schon mal einen ganz guten Einstieg gegeben. Für heute soll das, glaube ich, dann reichen. Also, jetzt ist dann tatsächlich die Zeit gekommen, wieder zu den Gedichten überzugehen. Und zwar ein Gedicht, das ich mal in einer Deutschklausur in der Oberstufe behandelt hatte, das mir dann die Hände gefallen. Ich lese es vor, das Gedicht heißt Nie mehr von Ulla Hahn aus dem Jahr 1981. Das habe ich nie mehr gewollt, um das Telefon streichen, am Fenster stehen, keinen Schritt aus dem Haus gehen, Gespenster sehen. Das habe ich nie mehr gewollt. Das habe ich nie mehr gewollt. Briefe, die triefend Schreiben zerreißen, mich linksseitig quellen bis zu den Nägeln, das habe ich nie mehr gewollt. Das habe ich nie mehr gewollt. Soll dich der Teufel holen, herbringen, schnell. Mehr habe ich das nie gewollt. Das war Ulla Hahns Gedicht. Und im Deutschunterricht in der Klausur sollten wir das damals analysieren. Die Pointe ist hier offensichtlich. Also, wir haben hier drei Verse, wo jeweils die immer wieder anfangen und enden mit dem Satz, das habe ich nie mehr gewollt. Und intuitiv denkt man sich natürlich, ja klar, da quält sich jemand also mit der Liebe, mit der Verliebtheit und sagt, verdammt, also eigentlich habe ich das doch nicht mehr gewollt. Eigentlich wusste ich doch, dass es so schlimm ist, wenn man verliebt ist. Und eigentlich hatte ich mir doch gesagt, jetzt sei doch mal vernünftig, jetzt verlieb dich doch nicht mehr. Und dann werden da so die Symptome beschrieben. Da streicht man dann ums Telefon, wartet vermutlich auf einen Anruf vom Geliebten. Man geht keinen Schritt aus dem Haus, dann könnte man ja den Anruf verpassen. Man sieht Gespenster, also vielleicht die Einbildung, dass der Geliebte schon da wäre. Man kann an nichts anderes denken als an diese Gespenster im Kopf. Briefe zerreißen, weil man darin dann eben doch nicht ausdrücken kann, was man fühlt und weil man es so gern ausdrücken wollte, aber nicht kann. Und ja, eigentlich ist das ganz schön kitschig alles und total blödsinnig, aber ja, wir denken hier noch bis zum letzten Satz, könnte man also denken, ja, das lyrische Ich verurteilt sich tatsächlich dafür, dass es jetzt schon wieder so handelt und schon wieder sich so reinsteigert in die Liebe, in diese irrationale Aufwallung der Gefühle. Aber dann kommt der letzte Satz und der sagt, mehr habe ich das nie gewollt. Der kehrt dann ja die ganze Bedeutung um. Weil die ganzen anderen Sätze, das habe ich nie mehr gewollt, kann man ja genauso lesen. Nie habe ich das mehr gewollt, als endlich wieder so zu verliebt zu sein. Ich finde, das Gedicht stellt uns die Frage, ja, wir wissen ja, dass die Liebe uns so zu irrationalen Handlungen verleitet oder dass sie zumindest so ein Chaos anrichtet in unserem Kopf, dass es nicht mehr vereinbar ist mit einem modernen, vernünftigen Leben, wo man die Vorstellung hat, jemand geht seiner Arbeit nach oder ist irgendwie ja, einfach ein verlässlicher Mensch. Nein, das geht hier nicht mehr, sondern diese Verliebtheit hat Besitz ergriffen von einem und man kann sich nicht mehr wehren, man will sich nicht mehr wehren. Das ist ja das Interessante. Und das ist das Interessante, dass Ulla Hahns Gedicht, in diesem Gedicht schon die Erkenntnis drinsteckt, dass man es auch tatsächlich nicht loswerden will, diese Obsession, sondern dass genau das ist, was einem so viel Lust macht und dass man hier nicht mehr zurück will zur Selbstachtung und zu sagen, okay, ich habe meine Gefühle unter Kontrolle und vielleicht ist diese Liebe, in die ich mich da hineinsteige, auch derart unrealistisch, weil ja jetzt, warum kommt denn diese Geliebte hier nicht in dem Gedicht? Also ja, vielleicht will er gar nichts mehr wissen von ihr und oder vom lyrischen Ich. Vielleicht ist es dann tatsächlich nur noch so eine illusionäre Fixierung, die gar keinen realen Hintergrund mehr hat, weil der andere sich einfach schon verabschiedet hat von einem und er gar nichts mehr anfangen kann mit dieser Liebe. Aber diese Illusion ist, wie gesagt, das unglaublich Wertvolle daran und daran zu glauben, wieder besseres Wissen. Das ist der Aberglaube, das ist die Kulturleistung, die wirklich in der Liebe steckt und die man erstmal aufbringen muss. In der heutigen Zeit ist meine These, ist das schwierig, weil eben diese Selbstachtung, die Pfalle anspricht, dazukommt und weil wir den Gedanken der unglaublichen Lust in dieser Irrationalität nicht mehr würdigen können. Aber ich wollte hier dann nochmal vorlesen, was meine damalige Interpretation oder meine das, was ich da geschrieben habe in diesem Aufsatz dann am Ende. Da schreibe ich also, Die Intention des Gedichts ist es, zu zeigen, dass die Liebe trotz aller Leiden und Ängste doch eine schöne Erfahrung bleibt und es sich lohnt, sich auf sie einzulassen. Für mich persönlich ist diese Sicht der Liebe nicht ansprechend, denn die Form der Liebe ist in dem Gedicht zu passiv. Sie wird als etwas dargestellt, was einem widerfährt und nicht als etwas, das man selbst schaffen kann. Das ganze Glück des lyrischen Ichs hängt nur davon ab, ob sein Partner nun kommt oder nicht. Diese Sicht der Liebe ist deprimierend, denn die Liebe des Menschen wird von ganz anderen Faktoren bestimmt und er kann nichts tun, wenn sie auf einmal endet. Also das heißt, dieser letzte Satz ist ein bisschen komisch, aber das heißt, ich sage da, ich will ja eigentlich selber ein bisschen noch Kontrolle haben über die Liebe oder will nicht so ausgeliefert sein. Und ja, was mache ich denn dann, wenn der Geliebte einfach nicht kommt? Ja, das ist ja irgendwie, dann bin ich ja hilflos, da kann ich ja nichts mehr tun. Und deshalb schrieb ich da eben, die Liebe sollte etwas sein, was man selbst schaffen kann und nicht, was einem einfach widerfährt. Aber da würde ich schon mich heute ein Stück weit revidieren und sagen, ja, das ist tatsächlich auch diese neoliberale Vorstellung, dass nur das real sein kann, was das Ich selbst schaffen kann und selbst in der Hand hat. Aber es ist ja auch nicht ganz falsch, dieser Gedanke. Ja, natürlich ist Liebe etwas, was man selber schafft und von diesem schöpferischen Prozess entfernt man sich wirklich ein Stück, wenn man jetzt nur noch dieser Obsession folgt, wie da im Gedicht beschrieben ist. Also wenn man jetzt wirklich gar nichts anderes mehr denken kann, dann kann man ja, was soll man dann noch machen? Dann kann man nichts Sinnvolles mehr tun, vor allem auch nichts tun, was einen selbst dann irgendwie attraktiv erscheinen lassen würde oder was den anderen dann tatsächlich zu einem hinlocken könnte. Also das heißt, man verunmöglicht damit ja auch die Realisierung dieser Liebe. Das muss man sich vor allem mal überlegen, dass man ja vielleicht die ganze Zeit wie in dem Gedicht einfach um das Telefon herumstreicht und sich sagt, ah, ich bin so verliebt, oh, ich kann nicht mehr anders, oh, ich kann nichts anderes mehr denken. Aber was dadurch passiert, ist doch wirklich, ja, dass nichts passiert, dass real nichts passiert, weil die geliebte Person dann vielleicht auch eher abgestoßen sein wird von einem und man vor allem selbst gar nicht erst diesen Mut aufbringt oder diese Willenskraft aufbringt, irgendeine Aktion zu unternehmen, sondern ja, man bleibt halt nur im Haus, wie da im Gedicht steht. Man tut keinen Schritt aus dem Haus und steigert sich einfach so tief in diese Illusion rein. Aber wie gesagt, ich finde schon, genau das ist ja auch die Qualität der Liebe. Also zum einen, ja, die Liebe ist was, was uns widerfährt und sich genau auf diesen Wahnsinn einzulassen und das auch zu genießen, dass man da so von einem Strudel erfasst wird, das zeichnet ganz klar aus meiner heutigen Sicht die Liebe auch aus. Trotzdem nicht ganz falsch der Gedanke von damals, Liebe ist auch etwas, was man selbst schafft und das sollte nicht aus den Augen verloren werden. Das meine reflektierte Ansicht über meinen Abiturienten, meine Gedanken als Abiturient zur Liebe. Und zum Schluss, denke ich, passt es dann jetzt ganz gut, noch ein Gedicht vorzulesen, das, wie man meinen kann, auch von der Liebe handelt. Und wer würde da besser in Frage kommen als Michel Houellebecq, den großen Philosophen der Liebe? Also lese ich hier noch ein Gedicht von Houellebecq. Ich habe seit jeher gefunden, dass wir einander nah sind, wie Früchte von demselben Ast. Es wird hell, während ich dir schreibe, donnergrollt leise, der Tag wird regnerisch. Ich stelle mir vor, wie du dich in deinem Bett aufsetzt. Diese Angst, die du spürst, ich spüre sie auch. Die Nacht verlässt uns, das Licht umgrenzt wieder die Menschen, die winzig kleinen Menschen. Ich liege auf dem Teppichboden und verfolge resigniert das heraufsteigende Licht. Ich sehe Haare auf dem Teppichboden. Diese Haare stammen nicht von dir. Ein vereinzeltes Insekt erklimmt die Stängel aus Wolle. Mein Kopf sinkt, hebt sich wieder. Ich möchte die Augen wirklich schließen. Ich habe seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ich habe seit 3 Monaten nicht gearbeitet. Ich denke an dich. Das war Wellbeck, was ich jetzt mal so stehen lassen wollte. Ich habe mir darüber auch keine großen Gedanken gemacht, sondern das ist mir einfach in die Hände gefallen und hat sich gut angefühlt. Ich denke, das war's dann für heute und ich bin dankbar, sollte sich ein oder 2 Hörer hier eingefunden haben, die dann tatsächlich bis zum Ende gehört haben. Es sind jetzt schon wieder 50 Minuten und ich bin da stolz darauf, auf diese Podcast-Leistung. Dann, liebe Leute draußen an den Empfangsgeräten, verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass ich euch da ein bisschen was zum Nachdenken oder vielleicht nur zur Unterhaltung geben konnte. Aber schaltet doch nächstes Mal auch wieder die Empfangsgeräte ein und empfangt meine Signale, wenn ihr Lust habt. Dann gute Nacht und bis zum nächsten Mal.